ARD. Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast dann nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und natürlich mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und vor allem lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute Fast Food ohne Reue. Blumenkohlpizza.
Die Ernährungsdocs. Ein Podcast vom NDR.
Ich habe totale Angst. Teilweise einfach auch. Die Frage, die mir ganz oft im Kopf ist, irgendwie, wie lange geht es noch?
Das war Dennis Ewert. Als er bei den Ernährungsdocs aufs Praxisboot kam, hat der damals 31-Jährige 171 Kilo gewogen. Und er war schon sein ganzes Leben lang übergewichtig. Dadurch hat er auch in seinem Alter schon ziemlich viele Krankheiten entwickelt, unter anderem lebensgefährlich hohen Blutdruck. Und deswegen war er auch schon öfter als Notfall im Krankenhaus. Er hat sich tatsächlich Sorgen gemacht, wie lange er noch leben würde. Über die Folgen von lebenslangem Übergewicht und darüber, welche Rolle auch Emotionen bei der Entstehung von Übergewicht spielen können, möchte ich heute mit Ernährungsdoc Silja Schäfer reden. Hallo Silja.
Hallo Julia, schön dich zu sehen.
Ja, schön, dass du da bist. Du bist Ärztin für Allgemeinmedizin mit einer eigenen Praxis in Kiel und auch seit Jahren schon eine der NDR Ernährungsdocs. Und Übergewicht ist ja ein Thema, das super viele Menschen belastet. Wie oft hast du das Thema bei dir so in der Sprechstunde?
Also bei mir speziell natürlich ständig. Mhm. Es ist ein Hauptthema. Und in Deutschland ist ja auch mehr als die Hälfte der Menschen übergewichtig. Und jeder vierte davon ist sogar adipös, also stark übergewichtig. Wir sind schon im Fettsuchtbereich. Und das ist gar nicht so richtig das Problem, sondern das Hauptproblem dabei ist, die sich daraus ergebenden Folgekrankheiten, wir sagen Komorbiditäten, wie eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Diabetes, wie Bluthochdruck. Und ja, damit habe ich in der Praxis natürlich täglich mehrfach zu tun.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich da auch wirklich einige Menschen nicht wohlfühlen in ihrem Körper und auch wissen, dass das nicht so gesund ist. Aber trotzdem schaffen es ja viele nicht selbstständig, eben durch eine Ernährungsumstellung dauerhaft abzunehmen, sondern manche werden im Gegenteil einfach immer dicker und immer kränker. Das war ja auch bei Dennis so. Sein Gewicht ist seit 20 Jahren einfach immer steiler angestiegen.
Ja, das ist ein sehr trauriger Verlauf und Dennis hat ein Problem, welches aber auch viele übergewichtige Menschen beschreiben, denn er reguliert seine Emotionen durchs Essen. Ja, das ist natürlich nicht bei jedem Übergewichtigen so, aber ich finde, es ist eben viel häufiger, als wir denken und deswegen sollten wir drüber sprechen.
Das heißt, er hat jetzt oft eben nicht gegessen, weil er hungrig war, sondern weil er ja traurig war oder aus Stress oder so.
Ja, absolut. Und ich würde eben behaupten, dass emotionales Essen, wie wir es bei ihm hier haben, eben ein ganz, ganz wichtiger Grund für Übergewicht und Adipositas ist.
Bevor wir da jetzt genauer drüber sprechen, würde ich gerne wissen, was du mir heute mitgebracht hast. Ich sehe nichts zu essen. Aber bunte Bälle.
Ja, guck mal, ein bisschen Spielzeug
mit
heute.
Mit Gesichtern drauf, ja. Und so ein Zauberwürfel.
Erkennst du den noch aus der Jugend, Kindheit?
Und ich sag dir eins, ich habe den noch nie gelöst. Ich bin dafür einfach zu ungeduldig.
Ja, aber das ist ein schönes Geduldsspiel. Und vor allen Dingen die Bälle, die kannst du so richtig schön fest drücken. Das sind nämlich so Stressbälle. Und beides sind tolle Tools, die wir immer wieder empfehlen gegen emotionales Essen. Denn Essen dient eben häufig zum Abbau, zum Stressabbau oder zum Trost, aber vorwiegend Stressabbau. Und dafür kann man sich dann eben Alternativen suchen und solche Bälle dann als Wegbegleiter nutzen.
Ich kenne die tatsächlich vom Tätowieren. Die drückt mir mein Tätowierer da manchmal in die Hand, damit ich mich irgendwie von den Schmerzen ablenke. wenn ich Stress habe, dann mache ich eher Entspannungsübungen oder gehe spazieren. Aber das ist ja eben auch nicht für jeden was, ne?
Oder lässt dich tätowieren, oder wie? Hör ich gerade da raus. Nee, also tatsächlich Spaß beiseite. Jeder muss seine eigene Taktik so ein bisschen entwickeln. Vielen Menschen hilft es, wenn sie etwas mit ihren Händen eben tun können. Also anstatt essen, wenn man eben Stress oder Frust hat, dass man eben sich nichts in den Mund schiebt oder auch zum Beispiel raucht, dass man da nicht raucht, kann man eben so einen Ball kneten. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber es hilft tatsächlich oder Zauberwürfel nehmen und lösen. Mhm. Also da haben dann eben nicht nur die Hände was zu tun, sondern vor allen Dingen auch mein Kopf. Der hat dann was zu tun und das kann Stress abbauen und vom Essen auch ablenken.
Klingt ziemlich logisch. Diese Bälle haben den Vorteil, die trainieren auch irgendwie so die Handmuskulatur ein bisschen, dass er so ein bisschen zu kurz kommt bei
genau,
uns.
Gleich, ne? Bewegung noch dazu.
Genau.
Nein, also jeder sollte für sich eben herausfinden, was einem gut tut. Ja, also das kann mal mit solchen Bällen sein, aber muss natürlich überhaupt nicht.
Ja, Dennis hat ja was anderes geholfen, nämlich Briefe zu schreiben. Und wie das helfen kann, emotionales Essen zu vermeiden, da erfahren wir später noch mehr drüber. Jetzt sprechen wir erstmal darüber, wie die Ernährungsumstellung bei Dennis denn gelaufen ist.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Celia, als du dir Dennis' Krankenakte angeguckt hast, da hast du ja gedacht, der müsste eigentlich schon 60 Jahre alt sein. Ne? Schlafapnoe, Sodbrennen, Bandscheibenvorfälle, Wasser in den Beinen und ein wirklich gefährlich hoher Blutdruck. Und das alles hat man ja normalerweise jetzt nicht mit Anfang 30.
Nee, das hat mir auch wirklich in der Seele wehgetan. Und sowas sollte man zumindest nicht haben. Aber vor allem war der Bluthochdruck beängstigend bei Dennis. Denn er hatte schon 4 verschiedene Blutdruckmedikamente genommen. Und zwar in Höchstdosis. Also da war nicht mehr Luft nach oben. Und trotzdem war er mehrfach mit gefährlichen Blutdruckkrisen eben als Notfall im Krankenhaus gelandet.
Da muss man ja sagen, bei ihm ging es wirklich um Leben und Tod.
Ja, absolut ja. Also wie wir es auch am Anfang gehört haben, das war jetzt nicht übertrieben. Und das war ihm auch wirklich, wirklich bewusst. Und darum wollte er unbedingt was an seinem Essverhalten eben auch ändern. Und allein hat er es aber nicht geschafft.
Aber er hatte auch wirklich noch viel vor. Ne? Er hat zusammen mit seinem Partner Philipp einen Lebenstraum sich erfüllt und einen Lama- und Alpaka-Hof gekauft. Mhm. Richtig süß, die Tiere. Und da haben die beiden eben neben ihren Hauptjobs als Erzieher auch noch Wanderungen mit den Tieren angeboten. Also auch viel zu tun und wollten das eigentlich auch gerne irgendwann hauptberuflich machen. Aber Dennis war einfach mit der Versorgung der Tiere wirklich körperlich irgendwann überfordert. Die Wanderungen, die konnte er schon länger nicht mehr mitmachen, weil das einfach nicht mehr ging. Und damit war auch dieser gemeinsame Lebenstraum in Gefahr.
Ich habe das total genossen, auch mit Menschen irgendwie spazieren zu gehen und mit den Tieren zu arbeiten. Und im Moment ist das für mich einfach nur eine Qual. Das hat natürlich den Nachteil, dass Philipp und ich auch irgendwie in Probleme kommen, einfach weil viel, viel mehr an ihm lastet.
Ja, also sein langjähriger Partner Philipp, der hat sich eben nicht nur viel kümmern müssen, und zwar alleine, wie er es ja beschreibt, sondern der hat sich natürlich auch mächtig Sorgen um Dennis gemacht, ist ja klar.
Für mich ja auch irgendwie so der Blick in die Zukunft, wie geht das weiter? Wie lange soll das noch so weitergehen?
Also Dennis musste unbedingt die Notbremse ziehen. Was waren denn so bei ihm die größten Baustellen, wo ihr daran musstet?
Also es geht ja immer ums Ernährungsprotokoll, das er ja auch schreiben musste. Und da haben wir gesehen, die beiden haben zum Zeitpunkt unseres Kennenlernens haben sie fast nie selbst gekocht. Also ständig im Imbiss bestellt.
Krass.
Den es auch bei ihnen leider in der Nähe gab. Mhm. Ja, also Pizza, Burger, Pommes frites, Currywurst, also die ganze Palette rauf und runter. Und dann eben so gut wie kein Gemüse. Und dieses ganze Fastfood hat natürlich auch wahnsinnig viele Kalorien.
Zumal Dennis ja nicht dann nur eine Pizza gegessen hat, sondern dann eben oft noch 2 Burger hinterher.
Ja, also das war ein Riesenproblem. Und er hatte eben jedes Gespür dafür verloren, wie viel eben dann auch genug mal ist.
So ein Sättigungsgefühl stellt sich eigentlich erst ein, wenn es wehtut. Das muss halt irgendwie sehr doll spürbar sein quasi. Und es dauert sehr lang und ich muss sehr viel essen, bis ich dann merke, okay, jetzt ist genug.
Das klingt wahnsinnig krass, finde ich. Aber dich hat das erstmal überhaupt gar nicht verwundert, denn ab einer gewissen Menge an Bauchfett ist es ja tatsächlich normal, dass Menschen kein Sättigungsgefühl mehr haben.
Genau, das kann entstehen. Das hat mit dem Sättigungshormon Leptin zu tun. Und es ist so, dass eigentlich die Fettzellen im Bauch, also dieses viszerale Fett, von dem wir häufig sprechen, eben dieses Sättigungshormon Leptin ausschüttet. Mhm. Ja? Und zwar immer dann, wenn eben genug Nahrung aufgenommen wurde, wenn die Zellen eben voll sind. Und das Leptin meldet dann über die Blutbahn ans Sättigungszentrum im Gehirn, dass jetzt mal gut ist. Ja? Mhm. Also eigentlich ist das ein sehr positiver Mechanismus. Aber wenn ich jetzt eben sehr viel Bauchfett habe, ja, und ständig eben dieses Leptin produziere, kommt auch ständig Leptin in meinem Gehirn an. Und das Gehirn kann es dann irgendwann nicht mehr so richtig verarbeiten und die Rezeptoren, also die Fühler im Gehirn, die das Leptin eben aufnehmen, die stumpfen so ein bisschen ab, wenn ich das so bildlich und vereinfacht sagen darf. Und es entsteht eine sogenannte Leptinresistenz. Also unser Gehirn hört einfach nicht mehr auf unser eigenes Hormon.
Was ich ziemlich krass finde, weil das auch so klingt, als würde das halt dann auf Dauer wirklich kaputt sein. Ja? Also das Sättigungsgefühl verschwindet. Und das ist eben ein Grund, warum es für stark übergewichtige Menschen so schwer ist, auch einfach mal weniger zu essen, was sie ja dann so häufig zu hören bekommen. Ja? Ja. Sie spüren einfach nicht, dass sie zu viel essen. Das ist ein richtiger Teufelskreis. Aber man kann das tatsächlich noch durchbrechen, oder?
Ja, das kann man, aber wirklich, wie du sagst, es ist wirklich rauszustellen, dass viele gar nichts mehr dafür können. Mhm. Ja? Das ist ein Teufelskreis, der sich verselbstständigt und da muss man dann knallhart gegen angehen, sonst hat man keine Chance. Und Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass man es mit Bewegung schaffen könnte. Also 30 Minuten Bewegung am Tag würden reichen, um mittelfristig wieder so ein normales Sättigungsempfinden dann zu entwickeln.
Und das war ja dann auch tatsächlich Dennis' Aufgabe, jeden Tag 30 Minuten spazieren.
Genau, also das war ein Schritt natürlich. Mhm. Der andere war die Ernährung bei uns. Und wir wollten eben, dass die beiden sich etwas mehr wie ihre Alpakas und Lamas ernähren.
Also Gras.
Gras, genau, das war auch der erste Gedanke. Nein, also mit viel Grünzeug. Mhm. Also wir wollen natürlich das Gemüse auf den Tisch bringen und nur zweimal die Woche Fleisch. Und dazu sollte Dennis eben 16-stündige Essenspause einhalten über Nacht. Genau.
Also dieses klassische Intervallfasten, was ihr dann immer empfiehlt. Wer da übrigens nochmal genauer reinhören will, wie das funktioniert, da könnt ihr in Folge 9 nochmal reinhören. Zusätzlich dann mit 5 vegetarischen Tagen bei Dennis, also eben ja flexitarisches Intervallfasten, so habt ihr das genannt.
Genau, also flexitarisches Intervallfasten. Und das Tolle war natürlich, dass Dennis' erster Ausbildungsweg, bevor er also Erzieher wurde, war eine Ausbildung zum Koch.
Aha.
Also er wusste, wie es eigentlich geht, ja, zu kochen. Und als er dann vom Boot nach Hause kam, hat er auch erstmal voll losgelegt, also richtig. Und die ersten Wochen täglich neue, gesunde, vegetarische Gerichte wirklich auf den Tisch gezaubert.
Der nächste Morgen war für mich irgendwie der Startschuss, da Vollgas einzusteigen in die Ernährungsumstellung. Und es gab für mich irgendwie so gar kein anderes Thema. Natürlich war es schön, weil irgendwie das ging alles relativ einfach von der Hand. Die Motivation war groß, aber es war gleichzeitig auch super anstrengend.
Ja, klar, wenn man vorher halt seinen Alltag da schon hatte mit den Tieren und dem Job und aber nicht gekocht hat und dann das eben noch on top kommt, das frisst natürlich auch Zeit. Muss man ganz klar sagen. Aber die beiden haben wirklich auch zusammen richtig schön an einem Strang gezogen. Die wollten sich nicht nur gesund ernähren, sondern eben auch ökologisch und sozial verträglich ernähren und haben dann ihr Gemüse bei einer Solawi gekauft. Also das ist eine solidarische Landwirtschaft, ja, und haben da teilweise dann eben auch beim Anbau und bei der Ernte mit angepackt und eben hauptsächlich auf diesem Weg regional angebautes Obst und Gemüse der Saison gegessen, also regional und saisonal, was ihr ja auch immer gerne empfiehlt. Also da muss man sagen, 120%, ne?
120%. Und die Resultate haben sich auch sehen lassen können. Es war nämlich Wahnsinn. Er hat 11 Kilo in den ersten 4 Wochen abgenommen.
Wow.
Trotz dieser Leptinresistenz. Ja? Aber es war dann eben leider so, dass er das Tempo nicht so durchhalten konnte. Und nach 2 Monaten habe ich diese Nachricht von ihm bekommen.
Ich hatte ordentlich mit Schwindel und auch Stimmungsschwankungen ganz doll zu tun und war teilweise auch gefühlt ein bisschen depressiv irgendwie. Ich glaube, das war der Zuckerentzug. Und dann lag ich jetzt Woche 3 und 4 oder 3,5 und 4,5 mit Corona flach. Das hat mich ganz schön zurückgeworfen.
Ja, also er hatte Frust, er war krank, es ging ihm psychisch nicht gut und dann ist er eben in alte Essensmuster zurückgefallen. Ja, statt selbstgekochtes Gemüse gab es dann abends wieder was vom Imbiss und jede Menge Naschereien zwischendurch.
Und das kennen bestimmt auch viele von den guten Neujahrsvorsätzen. Mm. Also man nimmt sich was vor, startet zunächst voll durch und irgendwas kommt dann und wirft einen aus der Bahn. Und so war es dann auch bei Dennis. Also können vielleicht viele nachvollziehen. Und sein Gewicht ging dadurch auch natürlich wieder nach oben. Mm. Das ging dann auch nicht nur ein paar Tage, sondern einige Wochen so. Aber zum Glück hat er eben dann irgendwann gemerkt, dass er auf dem falschen Gleis ist und alleine auch nicht wieder zurück zur gesunden Ernährung kommt und es nicht allein schafft.
Ja, und das ist ja, finde ich, auch eine Erkenntnis. Und dann hat er dir eben geschrieben.
Aktuell ist bei mir sehr viel los. Durch den Stress verfalle ich in alte Gewohnheiten, bestelle Essen oder nasche. Auch mit der Bewegung hänge ich total hinterher. Ich denke, es würde mir helfen, wenn wir engeren Kontakt halten. Wäre dies möglich?
Also wirklich sich ein Herz gefasst und dir eine E-Mail geschrieben. Die haben wir gerade vorgelesen von ihm gehört. Und er brauchte einfach noch engere Betreuung. Und das war für dich dann auch gar keine Frage. Du hast ihn dann als erstes gebeten, wieder Ernährungsprotokoll zu schreiben und es dir jede Woche zusammen mit einem Bericht, wie es ihm eben geht, dann auch zuzumailen.
Und das hat ihm schon richtig viel geholfen. Da war nämlich jetzt wieder Kontrolle. Mhm. Also es war in dem Moment eben nicht mehr egal, was er so macht. Und er hat dann ganz schnell wieder den Schalter umlegen können und angefangen, wieder gesund zu kochen.
Da überlege ich mir natürlich auch dreimal, wenn ich das jetzt essen würde, müsste ich das natürlich auch in mein Ernährungsprotokoll eintragen. Und dann müssten wir darüber reden, warum ich das dann gegessen habe. Und dann ist meistens das Thema schon wieder durch mit dem schlechten Essen.
Ja, also einfach das Ganze mal durchbrochen. Und dann bist du ja noch bei ihm vorbeigefahren und hast ihm dann noch mehr Tipps gegeben, wie er auch dann bei einer gesunden Ernährung bleiben kann, wenn es emotional dann eben nicht so gut geht.
Ja, also es ging eben darum, dass er mich nicht mehr zur Kontrolle braucht, sondern dass er es eben alleine hinbekommt. Das war unser Hauptziel. Denn ja, er hatte ja auch ein bewegtes Leben, muss man sagen. Mhm. Also er hat den Job gewechselt in der Zeit, er hatte finanzielle Sorgen, er hatte familiäre Sorgen. Also das heißt wirklich im Klartext, Frust, Stress waren an der Tagesordnung und er konnte es auch gar nicht vermeiden. Und brauchte jetzt aber Strategien, damit umzugehen und eben nicht wieder in alte Ernährungsmuster zu verfallen.
Und da kommen jetzt die Briefe ins Spiel, die ich am Anfang schon mal erwähnt hatte. Der sollte nämlich immer dann, wenn er ja zu einer Tüte Chips oder zum Hörer greifen und einen Burger bestellen wollte, dann erstmal einen Brief schreiben, und zwar an sich selbst.
Ja, das war meine Aufgabe an ihn, so einen Brief zu schreiben, und zwar zu Beginn mit liebes Ich. Also sich selbst den Brief zu schreiben, liebes Ich, und sich dann die Fragen stellen und beantworten, warum möchte ich denn jetzt überhaupt was essen? Ja, in sich hineinzuhorchen, welche Gefühle kommen denn da oder welche kochen denn da vielleicht gerade so in mir hoch und wo spüre ich das in meinem Körper und auch, was will ich denn jetzt essen? Also wirklich mal Zeit nehmen, in sich hineinhorchen und überlegen, was und warum.
Also sich auch richtig mit seinem Bezug zum Essen irgendwie auseinandersetzen, den auch zu hinterfragen.
Ja, und wirklich erspüren, was denn überhaupt los ist. Ja. Und das dann auch aufzuschreiben. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wir sagen mal verschriftlichen. Denn wenn man eben merkt, dass man vielleicht gerade traurig, gestresst ist und gar nicht hungrig, dann kann man leichter auf das Junkfood zumindest verzichten, das ja eigentlich den Frust und auch gar nicht besser machen kann. Ja.
Welche Tipps es sonst noch gibt, was man so machen kann, um emotionales Essen einfach ja abzuwenden, darüber sprechen wir gleich nochmal ganz ausführlich. Dennis hat das jedenfalls echt gut geholfen. Er konnte damit eben das emotionale Essen gut unter Kontrolle kriegen. Und das hat sich dann auch wieder daran gezeigt, dass er sein Gewicht weiter reduzieren konnte und auch seinen Bluthochdruck, der ist gesunken und er konnte teilweise sogar schon die Medikamente reduzieren.
Mittlerweile merke ich einfach, dass ich aktiver bin. Also, dass ich auch wacher bin und klarer bin, dass ich nicht mehr so müde bin. Und ich sehe es natürlich auch im Spiegel.
Und das ist natürlich schön, wie er das beschreibt. Da geht auch dann immer mein Herz wieder auf. Und diese Selbstwirksamkeit, die er da erlebt, die hat ihn eben dann auch motiviert, dran zu bleiben und weiterzumachen. Und das war dann nicht abgesprochen. Er hat mich nämlich am Ende ordentlich überrascht. Denn neben der Ernährungsumstellung hat er für sich einfach mal beschlossen, auch noch mit dem Rauchen aufzuhören.
Wow. Das finde ich wirklich richtig krass. Es ist ja tatsächlich auch so, dass Raucher, wenn sie aufhören mit dem Rauchen, dann häufig zunehmen, weil sie ja dann auch wieder mehr zum Essen greifen, ja, zur Kompensation. Also ich kenne wirklich viele Leute, die aufgehört haben zu rauchen und dann erstmal zugenommen haben, weil sie eben dann, ja, statt zu rauchen eben immer was gesnackt haben irgendwie.
Genau, also das ist ein ganz normaler Prozess fast, muss man sagen. Weil so wie du es gesagt hast, greifen, sie haben keine Zigarette in der Hand, also greife ich zum Essen und esse mehr, ja. Und durch dieses Rauchen ist es so, dass der Stoffwechsel schneller ist. Und jetzt wird er wieder langsamer, wenn ich aufhöre. Plus ich esse auch noch mehr. Also zwei ungünstige Komponenten, die dann ganz klar zu mehr Gewicht führen.
Ja, und trotzdem hat Dennis eben zwei Laster auf einmal besiegt, ja, oder beseitigt. Also wirklich Respekt davor. Ich habe natürlich dann jetzt nochmal mit ihm telefoniert, um zu wissen, wie es ihm jetzt aktuell so geht und wie es läuft.
Wie du ja schon weißt, sind wir aktuell recht gut im Stress. Und das ist für mich immer eine große Gefahrenquelle, weil ich einfach ein Stressesser bin. Das ist so oder ein emotionaler Esser. Und jetzt gerade läuft es wieder ganz gut, aber eine ganze Zeit war dann schnell mal irgendwie, ach komm, wir bestellen doch was und wir kochen nicht. Und weil einfach irgendwie auch viel zu tun und dann abends faul und Sofa. Und
aber du sagst, irgendwie hast das jetzt, kriegst du gerade wieder die Kurve, ne?
Ja, also ganz zur Not, wenn es dann doch mal schnell gehen soll. Dann gibt's halt irgendwie Nudeln, aber keine normalen Nudeln, sondern Kichererbsen oder Linsennudeln. Die sind ja auch recht schnell gekocht in 3-4 Minuten und einfach eine Tüte Gemüse drüber und irgendwie, ne, so ein bisschen Gewürze und dann ist das auch gut. So, das ist natürlich nicht auf Dauer das Ultrabeste, aber ist besser, als sich irgendwie eine Currywurst-Pommes zu bestellen oder normale Nudeln mit Ketchup zu essen oder was weiß ich. So, da guckt man dann einfach, dass man so ein bisschen Alternativen findet.
Also er hat schon dazugelernt.
Ja, absolut.
Nein, also tatsächlich bei Dennis haben wir das ja auch während unserer Zeit gesehen, die wir mit ihm verbringen durften. Dieses Auf und Ab und immer wieder dieser Stress, den wir heutzutage einfach nicht vermeiden können und er schon gar nicht. Es ist schwierig, aber er hat super gemacht und er kommt immer wieder zurück in die Spur. Und das ist das schön zu sehen.
Ja, absolut. Also ich finde es wahnsinnig beeindruckend, dass er bei den ganzen Umbrüchen, die da bei ihm im Leben sind, das einfach wirklich auch immer wieder angreift und vor allem sich auch so selbst reflektiert und wirklich auch was ändern möchte. Und wenn es eben nicht so gut klappt, dann sucht er sich Hilfe. Also das finde ich sehr, sehr, sehr bemerkenswert.
Genau. Und also ganz toll, er steckt den Kopf nicht in den Sand.
Ja.
Und wenn er sagt, hier komme ich jetzt gerade nicht mehr raus, holt er sich die Hilfe, die er braucht. Mhm. Ja. Und das können wir alle. Wir können uns alle Hilfe suchen, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Und das Schöne ist ja wirklich, dass er wieder die Freude am Essen gefunden hat als Koch. Ja, also wie wir vorhin gehört haben, ich war bei ihnen zu Hause und er hat da ein zauberhaftes Essen da auf den Tisch gebracht und wir haben das genossen zusammen. Wie gesagt, er sieht, es geht auch immer wieder in die richtige Richtung. Man muss nur dranbleiben und wenn man mal gesündigt hat, vielleicht 2 Tage, 3 Tage, okay, abhaken. Wieder zurück ins flexitarische Intervallfasten. Das hat er dann geschafft. Und das sind eben die besten Voraussetzungen, um sich dann ein Leben lang auch gesund zu ernähren. Und ja, da macht dann auch Stress, ist dann nicht mehr so ganz dramatisch.
Ja, dieser Stress, der kann eben wirklich emotionales Essen auslösen. Was das genau ist, wie sich das äußern kann und vor allem auch, welche Strategien es dann gibt, wie man damit umgehen kann mit diesem emotionalen Essen, darüber sprechen wir jetzt.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Dennis war ja wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie Emotionen mit Essen nicht verknüpft sein sollte. Ja, wenn es ihm schlecht ging, dann hat er zu viel und vor allem auch dann das Falsche gegessen. Jede Menge Snacks, Fast Food. Ich muss sagen, ein bisschen kenne ich das auch, aber wenn es mir nicht so gut geht, dann tröste ich mich manchmal so ein bisschen mit was Süßem. Woran liegt das? Also eigentlich sollte Essen ja eben diesen physischen Hunger stillen.
Ja, also das wäre unsere Idealvorstellung, ja, aber wie du sagst, es kann und macht das auch häufig, dass es eben diesen emotionalen Hunger stillt. Also da nehme ich mich auch nicht aus. Und vor allem kommt es daher, wenn wir dann aus Kindheitstagen das eben schon lernen, dass es eben als Belohnung oder als Trost was Leckeres gibt. Ja, das kann sich dann innerlich so verankern, dass wir dann eben nicht mehr aus Hunger essen, sondern eben auch bei negativen Gefühlen, Stress, Langeweile, Traurigkeit, Angst. Und dieses emotionale Essen wird dann eben häufig zum Problem, wenn das Leben aus dem Ruder läuft, also wie wir es hier sehen. Und das kann sein Stress bei der Arbeit, Stress in der Beziehung oder in der Familie, vielleicht auch eine Trennung, im schlimmsten Fall vielleicht der Tod eines geliebten Menschen. Also das sind alles Situationen, in denen emotionales Essen eben gehäuft auftritt. Man kann das tatsächlich auch sogar schätzen. Also man sagt, so 30-40% der Menschen erleben regelmäßig solche Phasen von emotionalem Essen.
Ja, und in der Regel isst man ja dann in solchen Situationen eben nicht unbedingt einen Apfel oder eine Möhre, sondern eben Schokolade, Chips, also wirklich hochkalorische Lebensmittel, wo einfach viel Fett und Zucker oder eben Salz drin ist und nicht so viele Nährstoffe.
Ja, das ist schon gemein und verrückt gleichzeitig, oder? Mhm. Also man weiß, dass diese Lebensmittel eben zumindest kurzfristig eine schnelle Befriedigung bringen können, weil sie einfach unser Belohnungssystem im Gehirn aktivieren. Mhm. Und darüber gibt's dann zumindest kurzfristig dann tatsächlich eine bessere Stimmung.
Man geht davon aus, dass unsere Gier nach diesen hochkalorischen Lebensmitteln, dass die quasi evolutionär bedingt ist. Ja, die Theorie dahinter ist, dass stark verarbeitete Lebensmittel, die eben viel Zucker und Fett enthalten, dass die schnell verfügbare Energie bringen, die der Körper dann eben oder das Gehirn als positiv bewerten. Ja, früher war eben Nahrung oft knapp und energiereiche Lebensmittel, die waren dann wichtig für das Überleben. Und darum belohnt das Gehirn die Aufnahme solcher Lebensmittel mit eben Befriedigung und Wohlgefühl. Und das erzeugt dann eben so ein starkes Verlangen nach mehr Fett und Zucker, also die Theorie.
Genau, also ja. Und es passiert auch richtig was in unserem Gehirn. Also es werden zum Beispiel neue Nervenverbindungen geknüpft und eben auch das dopaminerge System aktiviert, wo Dopamin ausgeschüttet wird. Mhm. Aber vielleicht nochmal ganz wichtig zu betonen ist, das passiert durch die Kombination aus viel Fett und viel Zucker gleichzeitig. Mhm. Also wie zum Beispiel aus verarbeiteten Lebensmitteln, wie Fastfood, Fertiggerichte. Denn genau die Kombi aus beidem zu viel Fett und zu viel Zucker, die gibt es eben so nicht in natürlichen Nahrungsmitteln.
Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Du hast gerade dopaminerges System gesagt. Dopamin, das ist ja ein Neurotransmitter, also Botenstoff, der eben eine zentrale Rolle in unserem Belohnungssystem spielt. Wenn wir was Angenehmes erleben, dann wird eben Dopamin freigesetzt und das merkt sich unser Körper und entwickelt dann ein starkes Verlangen, das nochmal zu wiederholen, also diese Handlung oder eben das zu essen oder diesen Stoff zu sich zu nehmen, der diesen Dopaminausstoß ausgelöst hat. Genau, und in unserem Fall ist es eben das Essen mit genau dieser sehr ungesunden Fett- und Kohlenhydratkombination.
Und das Problem an dem Ganzen ist eben, dass mit der Zeit das Gehirn dann eine Toleranz entwickeln kann. Was dann dazu führt, dass immer mehr eben von solchen Lebensmitteln dann leider konsumiert werden muss, um dann eben dieselbe Belohnung dann zu erfahren. Also es ist fast so ähnlich wie bei süchtig machenden Drogen.
Krass.
Mhm. Und gerade die Kombination dann noch von Salz noch dazu, also Salz mit viel Fett und viel Zucker, mhm, kann dann unser Verlangen besonders triggern. Ja, denn die Nährstoffe wirken dann zusammen um ein Vielfaches stärker als alleine für sich. Also Zucker, hast du gesagt, stimuliert das Dopaminsystem, Fett steigert das Wohlgefühl, Salz intensiviert den Geschmack. Und je mehr wir eben von stark Fett-, Salz- und zuckerhaltigen Lebensmitteln essen, desto mehr wollen wir dann auch weiter davon. Also das ist ein Teufelskreis ohne Ende, aus dem man wirklich nur schwerst ausbrechen kann.
Das ist auch ein Grund, warum Menschen, die eben dieses emotionale Essen irgendwie so haben, auch das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle über das Essen verloren haben. Ja, die essen dann eben weit über so ein Hungergefühl hinaus und haben dann eben auch so richtige Heißhungerattacken auf ja, bestimmte Lebensmittel. Und das können sie mit ihrem puren Willen eigentlich gar nicht wirklich mehr beeinflussen.
Richtig. Und dann kommt das schlechte Gewissen und dann kommen die Schuldgefühle. Das heißt, der gewünschte Effekt eigentlich, diese negativen Emotionen zu eliminieren, der funktioniert gar nicht oder dann eben nur ganz kurz. Und nach dem Konsum, nach dem Essen, kommen eben noch mehr schlechte Gefühle als vorher.
Wie furchtbar. Und das kann natürlich dann im schlimmsten Fall dazu führen, dass noch mehr gegessen wird. Ja. Und am Ende nimmt man dann eben zu und dann geht es irgendwann ins Übergewicht möglicherweise. Und da kommen dann auch gesundheitliche Probleme, ne, wie Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankung, so wie wir das bei Dennis auch gesehen haben.
Und gerade genau diese Folgeerkrankung, deshalb ist es so extrem wichtig, Strategien zu entwickeln, emotionales Essen zu vermeiden. Denn die Folgeerkrankungen, die können wirklich schwerwiegend sein, wie bei Dennis es ja auch war. Und als allererstes geht es eben darum, dass wir uns bewusst werden, dass man eben nicht aus Hunger isst, sondern weil es eben irgendein anderes Bedürfnis so unterschwellig gibt.
Und da war zum Beispiel dann dieser Brief in Dennis' Fall jetzt so eine wichtige Rolle gespielt, ja, beim Schreibprozess einfach mal festzuhalten, okay, wie geht's mir denn jetzt eigentlich? Was ist gerade los? Und dann eben reflektiert wirklich zu überlegen, also sich auch ein bisschen Zeit zu verschaffen, um dann eben zu gucken, ist das jetzt das Essen, was mir helfen kann oder brauche ich vielleicht was ganz anderes?
Ja, richtig. Und das heißt, es geht um Achtsamkeit. Und mit diesem Schreiben habe ich wieder was in der Hand, einen Stift in der Hand und ernehme mir die Zeit. Und mit dieser Achtsamkeit eben auch zu lernen, den eigenen Körper und die Gefühle wieder besser wahrzunehmen. Ja. Und dann ist natürlich ein wichtiger Schritt, dass man dann alternative Wege findet, diese negativen Gefühle zu bewältigen. Also das können diese Stressbälle sein. Wie gesagt, ist nicht für jeden was, aber ich finde es eine tolle Alternative. Es können aber auch Entspannungsübungen sein, es kann eine Meditation sein. Also da gibt es ganz viele verschiedenste Möglichkeiten.
Oder idealerweise eben vielleicht auch Bewegung. Ja, dann isst man nichts Schlechtes, sondern wenn man jetzt tatsächlich auch übergewichtig ist, verbrennt sogar noch Kalorien. Und dabei wird ja auch Dopamin produziert durch Bewegung, oder?
Also, und das funktioniert auch hervorragend, das darf man gerne mal ausprobieren. Was aber auch schon helfen kann, wenn man jetzt sagt, okay, ich kann mich jetzt nicht bewegen, 170 Kilo war bei Dennis ja auch problematisch am Anfang, sich wieder mehr zu bewegen. Was eben auch schon helfen kann und was ich ja auch mit Dennis gemacht habe, war wieder ein Ernährungsprotokoll zu führen. Mhm. Also immer wieder back to the roots, ja, immer wieder an die Basis zurückkommen und sich selbst eben vor Augen zu führen, was man denn da alles so in sich hineinschiebt, ja. Dabei jedes Mal auch wirklich hinschreibt, warum? Warum esse ich das oder warum habe ich das gegessen? Ja, das ist wirklich ein tolles Kontrollinstrument, was wirklich hilft. Es kostet nichts und man muss sich wirklich nur angewöhnen, Stift und Zettel dabei zu haben. Und sobald man wirklich was in den Mund steckt, es auch ehrlicherweise aufzuschreiben. So war es zumindest bei Dennis, dass wir dann eben damit einen Weg gefunden haben, die Kontrolle übers Essen wieder zu erlangen. Ja? Und wenn das gelingt, wenn man erstmal merkt, Mensch, ich habe die ganze Woche jetzt durch das Aufschreiben keinen Heißhungerattacken mehr nachgegeben, weil ich es nicht aufschreiben wollte, so wie er es ja auch geschrieben hat. Dann müsste er es aufschreiben. Und mir geht es damit gut. Dann führt es eben auch zu einer ganz großen Zufriedenheit.
Ja, und da schließt sich dann der Kreis, nämlich wer zufrieden ist, der braucht jetzt nicht unbedingt dieses Tröstefutter. Aber klar ist natürlich, wer auch einmal in dieser Falle des emotionalen Essens drinsteckt, der kommt dann nicht so einfach wieder raus. Und da kann es dann durchaus auch Sinn machen, sich eben Hilfe zu holen, ärztliche Hilfe oder auch psychologische Hilfe.
Absolut. Gerade für den Anfang macht es wirklich unbedingt Sinn. Und was viele wahrscheinlich auch nicht wissen, es gibt tatsächlich spezielle Ernährungspsychologen, die hervorragend weiterhelfen können. Also bitte nicht Kopf in den Sand stecken, sondern wirklich Hilfe suchen und annehmen. Unabhängig jetzt von dem psychologischen, ist jetzt vielleicht ein großer Break, aber was ich unbedingt auch noch anbringen möchte, ist eben regelmäßige Mahlzeiten zu essen. Ja, idealerweise mit leckeren, gesunden Rezepten. Denn wenn ich satt bin und eben mein Körper mit allen Nährstoffen versorgt ist, reduziert es eben schon auch das emotionale Essen und gerade diese Heißhungerattacken. Also wollte ich noch mal kurz unbedingt anbringen.
Ist auch super wichtig. Ich kann das tatsächlich auch am eigenen Leib, also kann das erzählen. So, ja, ich ernähre mich ja, seit ich diesen Podcast moderiere, auch durchaus gesünder und achte besser auf meine Nährstoffzufuhr. Und mir fehlt so Schokolade am Abend oder wenn ich gestresst bin, das fehlt mir wirklich in den allerseltensten Fällen. Klar, ne, du hast eben gesagt, natürlich ist da keiner vorgefeit und manchmal macht man das eben. Aber grundsätzlich fühlt es sich einfach richtig gut an, mit allen Nährstoffen versorgt zu sein. Und dann braucht man auch sowas irgendwie nicht mehr so häufig. Das Schöne ist ja aber auch, es gibt eben auch durchaus, ich sag mal, gesundes Soul Food. Ja? Du hast mir da wieder ein ganz, ganz tolles Rezept mitgebracht.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Ja, also Soul Food, alle mögen Pizza und deswegen ein fantastisches Pizzarezept. Und zwar, wie du dir vorstellen kannst, keine normale Pizza.
Natürlich nicht. Sie auch kein Mehl oder sowas.
Ja, kein Weizenmehl. Guck mal, du findest eigentlich gar kein Mehl, wenn du hier mal genauer reinguckst.
Nur Gemüse, Eier und Käse.
Ja.
Und ein paar Gewürze.
Und pass auf.
Blumenkohl.
Blumenkohl.
Ja.
Ist das nicht was Schönes? Und das ist nämlich auch das Tolle, dass man aus diesem Blumenkohl einen wunderbaren Pizzaboden machen kann.
Mhm.
Ja. Also den kann ich schreddern oder ja, im Mixer klein machen.
Ja.
Und daraus dann einen Pizzaboden machen. Denn wir haben hier auch noch, guck mal hier, wir haben hier nämlich noch Eier.
Eier. Wahrscheinlich damit das ein bisschen gut zusammenhält. Ne?
Also auch für Einsteiger ein super Rezept, denn ich brauche bloß den Blumenkohl klein, die Eier und den Reibekäse. Das mische ich alles zusammen, könnte das jetzt noch würzen. Und dann wird es einfach aufs Backblech gegeben und wie so ein Pizzaboden.
Dann ausgestrichen dann wahrscheinlich. Ausrollen kann man es wahrscheinlich nicht.
Ja, genau. Und dann wird das erstmal ganz normal im Backofen gebacken.
Also der Boden wird dann schon mal vorgebacken.
Der wird schon mal vorgebacken. Und dann kann man hier, wie wir hier haben, nach Lust und Laune anschließend belegen.
Also Tomatensauce drauf wahrscheinlich.
Genau.
Bei einer Pizza.
So, und dann darf natürlich hier, wir haben jetzt hier zum Beispiel Champignons, Spinat. Du kannst natürlich auch Tomaten. Also natürlich alles, was man sonst auf die Pizza tun würde. Ja. Wir wollen nicht die Salami und den Schinken, die Wurst waren, lassen wir ja weg. Aber natürlich sonst alles nach Lust und Laune. Und dann dürfen die Gewürze nicht fehlen, wie bei einer normalen Pizza auch. Wir haben hier Oregano, wir haben hier Thymian. Also auch da richtig ordentlich würzen, nochmal in den Backofen und fertig ist ein fantastisches Pizza-Gericht.
Darf da denn auch nochmal Käse oben drauf?
Da darf auch gerne Käse oben drauf.
Ja, dann würde mir da ja gar nichts fehlen. Also ich finde, das klingt richtig, richtig lecker. Und Dennis und Philipp, die waren auch super begeistert von dieser gesunden Pizza-Alternative und haben das auch tatsächlich des Öfteren mal gemacht. Also ich werde das auf jeden Fall zu Hause auch mal probieren. Vielen Dank für diese tolle Idee mit der Pizza, mit der Blumenkohlpizza. Und auch danke nochmal für diese vielen Anregungen, wie man einfach aus diesem Teufelskreis des emotionalen Essens rauskommt.
Sehr gerne, Julia. Ich hoffe, es wird vielen, vielen weiterhelfen.
Davon bin ich überzeugt. Und den Link zum Rezept für diese leckere Blumenkohlpizza, den gibt es natürlich wie immer in unseren Shownotes. Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns jetzt wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Ulrike Heimes und ich bin Julia Demann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, am besten in der ARD-Audiothek. Einfach auf die kleine Glocke klicken, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und empfehlt uns auch gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder vielleicht auch einfach neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Ans Meer. Ein Podcast, der euch genau dahin mitnimmt. Man kann ja ein bisschen neidisch werden auf den Job, den die beiden Hosts da machen. Wohin sie reisen, das erzählen sie euch aber am besten selbst.
Moin zusammen bei Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land. Dem Bremen 2 Podcast in der ARD Audiothek, der den Sehnsuchtsort Meer zum Star macht. Wir sind Katharina
und Serafia. Wir besuchen in 10 Folgen 10 Nordseeinseln von Borkum bis Sylt und finden ihre Geschichten. Dabei stellen wir uns gegenseitig Aufgaben. Ich erlebe wilde Abenteuer, düse rasend schnell den Strand entlang, singe falsch in den Dünen, hüte jahrhundertealte Traditionen, steige hoch in die Lüfte und werde ins eiskalte Nordseewasser gejagt.
Und ich treffe Inselikonen, Menschen mit einer ganz besonderen Geschichte. Visionäre, zugezogene Naturschützerinnen, Kreative und echte Seebären.
Es ist dieses ganz besondere Gefühl, dass du wirklich direkt im Meer bist.
Zusammen finden wir für euch heraus, warum die Inseln so eine magische Anziehungskraft auf uns haben.
Was macht jede Insel so besonders und ist sie vielleicht genau die richtige für euch? Ans Meer, jedes Mal unter dem Motto, ein Abenteuer und eine Begegnung.
Ab sofort jeden Dienstag eine fangfrische Folge für euch in der ARD Audiothek.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.